Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die die Menschheit schon seit sehr langem beschäftigt hat. Seit vielleicht die ersten Kinder von Adam und Eva. Ich weiß es nicht. Aber selbst Adam und Eva verfielen der Lüge des Satans und hatten ein Problem mit der Wahrheit. Ich habe meine Flexylen vergessen zu Hause. Eigentlich wollte ich eine mitnehmen und fragen, wem ich eine Flexüle legen kann, damit wir ausprobieren können, was rausfließt, wenn ich in die Ader steche. Aber vielleicht können wir das auch so herausfinden. Was würde bei euch rauskommen, gesetzt im Fall, ich treffe die Ader? Blut. Okay. Das heißt, wenn ich in eurem Körper in die Ader steche, kommt da Blut raus. Das ist nicht immer so, aber zu 99% ist es tatsächlich so. Wenn ich jetzt in eurem geistlichen Leib reinstechen würde und in eure geistlichen Lebensadern reinstechen würde, was würde denn da rauskommen? Bitte? Nochmal? Glaube. Aber bei deiner würde Glaube rauskommen. Okay. Was würde bei euch rauskommen, bei den anderen?
Die Sehnsucht nach der Wahrheit.
Sehnsucht nach Wahrheit. Okay, die Frage ist, was kommt da tatsächlich rausgeflossen? Also was ist innen drin bei euch, das euch Leben gibt? Sehnsucht gibt nicht wirklich Leben. Ist ein Ausdruck nach der Suche von etwas. Glaube ist vielleicht was anderes. Spurgeon sagte einmal, wenn man euch stichelt, also geistlich, psychisch, euch stichelt, dann muss Wort Gottes rausgeflossen kommen. Ihr müsst so voll sein, es muss euer ganzes Leben so bestimmen, dass es sozusagen euer Lebenssaft ist, der euch am Leben hält. Diese Wahrheit des Wortes Gottes. Und wenn man euch ansticht, euch piekst, also ärgert oder reizt, wenn man euch herausfordert, dann muss Wort Gottes rauskommen. Ich würde heute sagen, dann muss Wahrheit rauskommen. Gut, das war die Frage Nummer eins. Was kommt raus, wenn man euch ansticht? Die zweite Frage. Gibt es etwas, das du für wahr hältst, ohne dafür geglaubt zu haben? Also gibt es eine Sache, von der du überzeugt bist, die du für wahr hältst, aber um sie für wahr zu halten, brauchtest du nicht glauben. Nichts und niemandem musstest du glauben.
Das, was wir sehen.
Okay, Christian sagt das, was vor Augen ist, das, was wir sehen. Das hat ihm niemand gesagt. Er sieht etwas, also er sieht jetzt mich wahrscheinlich und hält mich für wahr. Okay?
So, ich würde sagen, es ist eine Täuschung. Mein Verstand zeigt ja nicht die Wahrheit. Okay. Es zeigt in seine Einstellung.
Ja, aber ich frage jetzt, was wissen wir an Wahrheit, ohne dafür irgendjemandem oder irgendetwas geglaubt zu haben? Streng genommen, wenn Christian meint, er sieht mich, dann glaubt er seinen Augen. Er glaubt tatsächlich, dass seine Augen und sein Gehirn ihm keinen Streich spielen und er nicht eine Illusion sieht. Wer von euch hat schon als Kind seine Eltern beweisen lassen, dass er tatsächlich den Namen hat, den sie ihm immer rufen? Ihr habt euren Eltern geglaubt. Die Eltern sagten, du bist der Lukas. Und Lukas hat uns nicht ein Papier von uns gefordert und gesagt, jetzt will ich mal wissen, ob ihr wirklich mich Lukas genannt habt, dann gehe ich zur Schule, sag allen, dass ich Lukas heiße, das stimmt am Ende gar nicht. Wir haben letztens jemanden kennengelernt, der sagt, ja eigentlich heiße ich so und so, aber alle nennen mich immer so. Interessant, die beiden Namen hatten auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja? Das war eigentlich ein Jörg und genannt wurde er Paul. Oder so ähnlich. Aber er wusste zumindest, was wirklich Wahrheit ist. Aber er hört auf den falschen Namen. Wenn alles, was wir für wahr halten, am Ende irgendein Produkt ist, wovon du geglaubt hast, was du geglaubt hast, dann ist es Wahrheit am Ende die Frage des Glaubens. Oder, wie Martin Lloyd-Jones es ausdrückte, es ist eine Frage der Autorität. Wem glaubst du und was glaubst du, von dem du dann am Ende überzeugt bist und das für Wahrheit hältst? Damit lebst du. Das ist die Basis deiner Entscheidungen. Was ist wirklich deine Autorität? Wir wollen heute in die Waffenrüstung Gottes eintauchen. Und als Vorbild hat Paulus die Waffenrüstung eines Römers genommen. Nun, Paulus war im Gefängnis, als er den Epheserbrief schrieb. Und möglicherweise hat er dort andauernd Soldaten gesehen. Es gibt einige Ausleger, die sagen, er sei mit einem Soldaten zusammengekettet worden. Er hatte da seine Wohnung, konnte Leute empfangen, aber er durfte nicht weglaufen. Sprich, ein Soldat war immer da, der mit Paulus zusammengekettet war. Ich glaube es mal, ja, dass die Ausleger dort recht haben. Ich weiß nicht, ob wir in der Bibel einen direkten Hinweis haben. Und diese Rüstung, die er dort andauernd beim Soldaten sah, die hat ihn möglicherweise zu dieser Illustration, zu dieser allegorischen Auslegung oder bildhaften Beispiel einer Waffenrüstung Gottes geführt. Er hat gesagt, so wie dieser Soldat immer bereit sein muss, er seine Rüstung anhaben muss, um wirklich standhaft im Kampf sein zu können, so müssen wir es auch. Nur wir kämpfen nicht mit Schwert, wir kämpfen mit etwas anderem, mit geistlichen Dingen. Deswegen brauchen wir Gottes Waffenrüstung. Wir hatten darüber geredet. Und nun wollen wir in den 14. Vers zu den einzelnen Bestandteilen der Waffenrüstung gehen. Und ich werde wahrscheinlich zu jeder einzelnen dieser Bestandteile auch eine ganze Predigt halten. Und heute geht es um die Wahrheit, um den Gürtel der Wahrheit. Wir werden also heute im ersten Teil der Predigt uns erst einmal den Hauptbefehl anschauen. Das ist der Befehl, den Paulus gibt, wie die Waffenrüstung, wir werden uns auf jeden Fall diesen Befehl anschauen. Und als zweites wollen wir uns mit zwei Fragen beschäftigen. Die eine Frage ist, was ist Wahrheit? Und die andere Frage ist, wo suchst du Wahrheit? Lass uns einmal diese Vers lesen. Epheser Kapitel 6, Vers 14. Ich werde aber den Vers 13 nochmal lesen. Paulus hatte ja vorher geschrieben, im Übrigen, Brüder, ihr sollt im Herrn stark sein. Also nicht in euren eigenen gefühlten Kraft stark sein, sondern im Herrn stark sein. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen die Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Und die müssen wir anders besiegen, anders an sie herangehen. So, und nun schreibt er Folgendes. Deshalb, weil dem Ganzen so ist, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nun, was ist die tatsächliche Aufforderung von Paulus? Der Hauptsatz von diesem zwei Verse langen Satz, der Hauptsatz ist sehr kurz und besteht im Griechischen aus zwei Worten. Auch die Elberfelder übersetzt zwei Worte und das heißt, so steht. Schlachter übersetzt, so steht nun fest. Erst das Verb, ein Befehl, ein Imperativ und dann eine logische Konjunktion. Also das heißt, weil das ganze Problem so ist und wir die ganze Waffenrüstung brauchen, deswegen, das ist die logische Konjunktion, was ist logisch? Ein Befehl, steh fest. Der eigentliche Befehl von den nächsten drei Waffenrüstungen, die wir anziehen sollen, stehen alle unter diesem einem Hauptbefehl, steh fest. Feststehen ist dein Auftrag. Nicht mit Wahrheit protzen, nicht mit der Wahrheit und in der Wahrheit rühmen, nicht die Wahrheit zu deinem Vorteil nutzen, um dein eigenes Reich zu schaffen mit den Waffen, die Gott dir zur Verfügung stellt. sondern dein Auftrag ist, festzustehen und das Gebiet zu halten, auf dem du stehst. Geistlich dort zu bleiben, wo du bist und weiterzugehen. Steht fest, das ist ein aktiver Befehl. Du musst etwas dafür tun. Und dann gibt es drei dazugehörige Partizipien, also Verben, die sagen, wie das Feststehen geschehen kann. Wenn du sagst, steh fest, dann willst du ja wissen, wie mache ich das am besten? Wie kann ich erfolgreich in diesem Kampf sein, um auch wirklich festzustehen? Und jetzt gibt Paulus drei Partizipien, also solche Verben, die sagen, wie du feststehen musst. Und diese drei Verben haben mit Anziehen zu tun. Etwas an dich nehmen, etwas anziehen. Das erste ist, umgürte dich mit Wahrheit. Also stehe fest, indem du dich mit Wahrheit umgürtest. Das zweite ist anlegend oder anziehend, was anziehen? Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du kannst feststehen, indem du den Brustpanzer nimmst, Gerechtigkeit anziehst. Und das letzte ist anschnürend oder beschuhen, also die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Wie kannst du feststehen? Indem du Wahrheit umgürtest, indem du Gerechtigkeit anziehst und indem du Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums oder um zu zeugen, die Bereitschaft des Evangeliums an die Schuhe, an die Füße ziehst. Das sind die drei Bereiche, die du brauchst, um feststehen zu können. Und wir werden uns heute mit der Wahrheit beschäftigen. Nun lasst uns zu diesem ersten Teil der Wahrheitsfragen kommen. Der Gürtel der Wahrheit. Wir werden uns hier erst einmal die Ausrüstung eines römischen Soldaten gleich ansehen. Victor wird uns da ein paar Bilder zeigen. Und dann möchte ich euch zeigen, wie wir uns so die Rüstung eines römischen Soldaten vorstellen können. Und dann werden wir uns diese zwei Fragen näher anschauen. Was ist Wahrheit und wo suchst du Wahrheit? So, lass uns einmal die Rüstung anschauen, die ein Soldat hatte. Mach weiter, Victor. So, das hier ist das, was ein römischer Mensch allgemein, aber auch eben die Soldaten, drunter hatten. Das war eine Tunika, das ist so wadenlange Oberbekleidung. Kalat hätte ich schon fast gesagt. Also ein Mantel, nicht Mantel war das nicht, aber das war so ein Kleid beinahe. Auch die Männer haben das so getragen. Und wurde mit einem Gürtel hochgebunden. Ihr seht den Gürtel hier. Habe ich ja die Möglichkeit, das mit Cursor zu zeigen? Ja. Ihr seht hier, hat er das hochgebunden. Ja? Ja? Das heißt, ich weiß nicht, wie gut ihr das hier jetzt seht. Er hat hier das hochgebunden. Wir werden den Mann gleich nochmal sehen. In ganz, und ihr werdet sehen, dass diese Tunika, die eigentlich bis zu den Waden ging, hochgebunden wurde mit einem Gürtel, damit sie die Freiheit hatten, sich zu bewegen. Das taten die Männer immer, wenn sie arbeiten mussten oder in den Kampf gingen. Übrigens, ich habe diese Bilder aus der Webseite vom Museum Aargau in der Schweiz. Die haben diese Bilder auf ihrer Website, damit das alles auch eine Richtigkeit hat. Ihr wisst, wo ich die her habe. Also das ist heutiges Museumswissen. So, dann können wir weitermachen. Hier seht ihr den Römer mit einer Panzerrüstung. Das war ein Kettenhemd. Das, was Paulus hier meinte, ist wahrscheinlich nicht ein Kettenhemd gewesen, sondern etwas anderes. Darauf werden wir jetzt aber auch nicht näher eingehen. Hier seht ihr die Unterfütterung vom Helm. Und im nächsten Bild sehen wir auch schon den Helm. Ja, das ist der Helm. Dazu werden wir auch später noch kommen, zu dem Helm des Heils. Das nächste, was wir hier sehen, ist ein Schild. Das war in der Regel aus Holz und mit Leder überzogen. Möglicherweise, damit es Festigkeit hatte und auch nicht ganz so schnell begann zu brennen, wenn feurige Pfeile auf den Soldaten geschossen wurden. Also klassischerweise hatten sie dann nicht ein blankes Holzschild, auch wenn das Material, aus dem es gemacht wurde, meistens Holz war.
So, das sind die Schuhe. Die sind nicht so gut geeignet zum Wandern, würde man heute sagen, und zum Kämpfen das gar nicht. Aber das waren die Schuhe, die sie dort hatten. Angeschmut, bereit zu sein für den Kampf. Und das ist nun der Gürtel. Das ist der Gürtel eines römischen Soldaten. Er wurde aus Leder hergestellt, meistens, normalerweise aus Leder, und mit Metall beschlagen. Und er hielt als Waffe nur den Dolch. Aber das Interessante beim Gürtel war, der Gürtel machte den Soldaten zum Soldaten. Das heißt, ein Soldat mit Gürtel und ohne Waffe war immer noch ein Soldat. An diesem Gürtel hat man den Mann als Soldat erkannt, selbst wenn er seine Waffen und sein Panzer mit dem Helm nicht anhatte. Hatte er also den Gürtel nicht, war er kein Soldat. Erst dieser Gürtel zeichnete ihn zum Soldaten aus. So sagt es Wikipedia und so schreibt auch das Museum es auf seiner Homepage. Das habe ich noch an einer anderen Stelle gelesen, das habe ich jetzt aber vergessen. Das war das Marschgepäck. Den Rucksack hat man offensichtlich später erst erfunden. Es scheint mir ein bisschen umständlich zu sein, aber war deren Art, Gepäck zu tragen. Ja, so sah der Soldat dann aus. Ihr seht, dass hier die Tunika hochgebunden ist. Aber der Gürtel, um den es Paulus sicherlich ging, war dieser Gürtel, der hier runterhing und den Soldaten schützen sollte in gewisser Weise, aber alles zusammenhielt, damit die Kleider nicht einfach so wild herumflogen, während er kämpfte, sondern wirklich körpernah, nicht hindern sollten. Und ja, der Gürtel machte den Soldat zum Soldat. Ohne Gürtel kein Soldat. Ohne Wahrheit kein Christ. Hier seht ihr nochmal ein paar römische Soldaten mit natürlich nicht aus Rom, sondern Leute, die sich später so verkleidet haben, mit entsprechend anderer Brustpanzer. Gut, das war erst einmal etwas zu den römischen Soldaten.
So können wir uns das vorstellen. Einen solchen Soldat hatte Paulus vor Augen. Und nun sagt er den Ephesern, ihr seid in einem Kampf, aber nicht gegen Menschen, so wie der römische Soldat. Ihr braucht Gottes Waffenrüstung, nicht eine römische Legionärswaffenrüstung. Und das Erste, was er sagte, ist, wenn ihr feststehen wollt, dann tut es, indem ihr euch mit Wahrheit umgürtet. Ich nehme an, dass die Menschen wussten, was der Gürtel bei einem Soldaten bedeutet. Das war schon ein Ausweis. Und das, was dich kennzeichnet als Christ, sagt Paulus, das ist Wahrheit. Beginne damit deinen Kampf, indem du dich mit Wahrheit umgürtest. Mit Wahrheit umgürtest. Was ist hier mit Wahrheit gemeint? Nun, ich behaupte, mit Wahrheit ist hier die Gesamtheit der Wahrheit der Heiligen Schrift gemeint, die Jesus, die der Heilige Geist uns in der Bibel hinterlassen hat. Wahrheit ist tatsächlich eine objektive Wahrheit. Und die Bibel ist die einzige wirklich wahre Wahrheit, die wir von außerhalb unserer Welt haben. Das ist das einzige Buch, das der Gott, der die Welt geschaffen hat, der außerhalb unserer Welt auch existiert und nicht nur in unserer Welt, er hat objektiv gesagt, das ist Wahrheit. Und das ist das Einzige, was wir haben. Und die Gesamtheit der Lehre der Schrift, das ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, ich möchte hier tatsächlich ganz klar widersprechen, dass es nur eine subjektive Wahrheit gibt. Dass wir sagen würden, Wahrheit ist ja nur das, was du als wahr annimmst oder was für dich wahr erscheint. Nein, es gibt die objektive Wahrheit und das ist die Lehre der Schrift. Mit Wahrheit ist hier auch nicht lediglich Wahrhaftigkeit gemeint. Es gibt Ausleger, die sagen, naja, wir sehen hier in Wahrheit nicht die Schrift, weil das Schwert des Geistes ja schon das Wort Gottes ist. Und dann würde das ja doppelt sein. Und wo ist hier der Unterschied? Wie sagen sie, das ist nur wahrhaftig. Das heißt, Du sollst wahrhaftig in deinem ganzen Tun sein, aufrichtig. Ich glaube es nicht. Wenn hier Wahrheit steht, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Nicht seid einfach wahrhaftig, sondern ihr sollt etwas antun. Ihr sollt euch etwas aneignen. Etwas von außen, was nicht dein Inneres ist, das ziehst du dir an. Dann ist es nicht nur einfach wahrhaftig sein. Der Unterschied zum Schwert des Geistes ist hierin. Während der Gürtel der Wahrheit die ganze komplette Wahrheit der biblischen Schrift ist, die komplette Lehre der Wahrheit, ist das Schwert des Geistes einfach das gezielte Benutzen des Wortes Gottes. Einen gezielten Stich geben für die Versuchungen, die du hast. Der Abschnitt in der Bibel, den du liest, wenn du bestimmte Versuchungen hast und dagegen ankämpfen möchtest und musst. Die Bibelverse und die Wahrheiten, die einzelnen Wahrheiten in der Bibel, die du jemandem antwortest, der dich verführen will. Die einzelnen biblischen Wahrheiten, die du in Gedanken, in Erinnerung rufst, wenn du irgendwo in den sozialen Medien eine Predigt hörst, die nicht dieser Wahrheit entspricht. Aber um das Schwert des Geistes nutzen zu können, brauchst du die gesamte Wahrheit, damit du überhaupt weißt, was Wahrheit ist. Wahrheit ist also die Gesamtheit der Lehre der Heiligen Schrift. Und was Paulus hier sagt ist, ihr sollt euch umgürten. Das, was dich zum Krieger Gottes macht, den Gürtel, den ziehst du an, indem du diese ganze Wahrheit der Bibel dir aneignest. Hausaufgaben klar? Gürtel anziehen, indem ihr euch die Wahrheit aneignet. Lektüre, das Buch ist klar. Bis nächste Woche. Okay? Ich verstehe, der Gürtel ist nicht in einer Sekunde angelegt, also der biblische Wahrheitsgürtel. Das ist nicht so schnell wie beim Römer. Aber du brauchst ihn. Du brauchst ihn, um festzustehen. Sonst wirst du fallen. Du wirst nicht feststehen können, wenn du diese Wahrheit nicht wirklich anziehst. Und wenn du 5 Jahre dafür brauchst, um ein gutes Bild von der allgemeinen Wahrheit zu haben, nimm dir die Zeit, aber bleib dabei. Du wirst nie einen Gürtel angezogen kriegen, wenn du ihn umziehst und sagst, weiß ich nicht, so rum oder so rum, ich ziehe nochmal aus, gucke mir an und dann nochmal. Das funktioniert nicht. Also schreite fort. Nimm deine Bibel und lerne die Wahrheiten Gottes. Nutze jede Gelegenheit, die du bekommen kannst, damit du Wahrheit anziehst. Aber ich möchte dazu etwas später sagen. Nun, lasst uns einmal zu dieser zweiten Frage gehen. Wenn wir jetzt geklärt haben, was Wahrheit ist, die Gesamtheit der Lehre der Heiligen Schrift, wo suchst du Wahrheit? Und ich weiß, ihr kennt alle die Antwort, ihr sucht doch alle in der Bibel Wahrheit, oder? Wir werden heute ein paar Tests machen. Ich möchte sicher gehen, wo ihr wirklich die Wahrheit sucht. Ich werde euch nicht immer fragen, aber ich hoffe, dass ihr euch die Antworten euch selbst ehrlich gebt. Wir wollen uns dem Alltag jetzt zuwenden. Wo suchst du Wahrheit? Vielleicht menschliche Vernunft. Du, Tabea? Bei Gott? Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Hört einfach zu. Wir suchen bei der Vernunft Wahrheit. Tun wir es nicht? Dinge, die logisch sind, erscheinen uns wahr. Wenn du von einer Sache her in ihrer Logik überzeugt bist, glaubst du zu wissen, wie die Sache ist? Weil es so logisch, so bestechlich ist. Es ist logisch, 3 plus 5 ist 8. Ist logisch, ne? Also bist du davon überzeugt, dass 3 plus 5 8 ist. Du kannst dir 3 Äpfel und 5 Äpfel nebeneinander legen, zählen und sagen, das ist 8. Also habe ich den Beweis. Logik bringt zur Wahrheit. Aber die Logik ist insofern ein Trugschluss, als dass du dir überlegst und sagst, okay, wenn der mich jetzt haut und ich nichts tue, dann gebe ich ihm ja die Gelegenheit, mich einfach weiterzuschlagen. Und ich würde ihn dazu ermutigen, weiter Gewalt anzuüben. Also ist es logisch, ich haue ihm einmal so kräftig zurück, dass er weiß, wo die Grenzen sind. Dann ist Frieden. Logisch? Logisch. Die Logik haben viele. Nicht einige machen das emotional, also aus dem Reflex, aber sehr viele sagen sich, es macht keinen Sinn, sich einfach nur schlagen zu lassen oder sich einfach immer wieder beschimpfen zu lassen vom Nachbarn. Als schwächlich dazustehen. Du musst doch irgendwo Kraft zeigen. Du kannst dir nicht alles gefallen lassen. Logik ist so bestechlich, aber auch wiederum so irreführend. Logik, wenn du logisch eine Sache erfassen kannst und dann sagst, okay, diese Logik ist so schlüssig, das muss schon die Wahrheit sein, dann überleg, was du machst. Du machst dich zum Maßstab für die Wahrheit. Du misst Wahrheit. Der andere misst die Wahrheit anderswo. Er sagt, das hier ist logisch, das sehe ich nicht, aber das hier ist logisch. Das ist Wahrheit. Da kommt der Dritte und sagt, du sagst das Wahrheit, du sagst das ist Wahrheit, da passt was nicht. Er hat noch wieder ein anderes Verständnis, wenn er die Vernunft einschaltet. Etwas, was ihm wahr und richtig zu sein scheint. Und dann diskutieren sie miteinander und sagen sich, na letztlich gibt es die eine Wahrheit ja nicht. Das ist für dich wahr und das ist für dich wahr. Es gibt nur diese subjektive Wahrheit. Kommt euch das bekannt vor? Warum? Weil ihr alle aus der Gesellschaft geprägt seid. Und das heute das gesellschaftliche Denken ist. Das ist die Philosophie in der Welt, die der Teufel hineinbringt, diese Art zu denken, Dinge so als wahrzunehmen. Und wenn die Gesellschaft erstmal davon überzeugt ist, dass jeder seine eigene Wahrheit ist, dann kann man ja nicht behaupten, dass die Bibel wahr ist. Und damit bist du gegen den Strom. Und damit hat er dich im Denken durch die Gesellschaft schon so weit geprägt, dass du ohne zu wollen, ohne es bewusst zu tun, dazu geneigt bist, deine Logik, das, was du verstehst, als wahr anzusehen. Du denkst gar nicht darüber nach, es zu prüfen. Ist es wirklich wahr? Wissenschaft. Die Wissenschaft beansprucht schon lange, dass sie die geeigneteste Instanz ist, um Wahrheit herauszufinden. Und die Menschen glauben der Wissenschaft. Auch viele Christen glauben der Wissenschaft. Nun, es gibt Dinge, die die Wissenschaft bewiesen hat, und zwar so fest bewiesen, dass keiner von uns dagegen etwas unternehmen möchte. Ja, wir haben wissenschaftlich nicht erfunden, sondern festgestellt, dass die Erde eine Anziehungskraft hat. Ist logisch. Ich meine, wenn du vom Haus springst und denkst, du wirst schweben, wirst du ziemlich schnell die Erdanziehungskraft feststellen. Wir zweifeln das nicht an. Es gibt viele andere Dinge, die von der Wissenschaft festgestellt wurden und die so überzeugend sind und klar sind, dass man sie auch nicht anfechten kann. Und wo vieles auch mit der Bibel verglichen, in der Bibel durchaus auch bestätigt wird.
Frage, ist die Erde rund oder flach?
Rund. Und wir werden darüber jetzt auch nicht diskutieren.
Sie ist flach.
Klaus, wir werden jetzt darüber nicht diskutieren. Klaus, wir werden jetzt darüber nicht diskutieren.
Ja, ja.
Das bleibt dabei. Wir neigen dazu, der Wissenschaft so viel Glauben zu schenken, weil die Wissenschaft vieles Gute, Richtiges herausgefunden hat, dass wir nicht merken, wo die Wissenschaft abweicht und nicht mehr so exakt und so genau ist, dass Dinge, die nur noch beobachten und beschreiben ist, Wissenschaft genannt werden, dass wir mit runterfallen. Ein Großteil der Psychologie beispielsweise wird als Wissenschaft bezeichnet, aber ist nichts anderes, als dass jemand etwas beobachtet hat
und aus dieser Beobachtung eine logische Schlussfolgerung gezogen hat und sie dann als wahr hingestellt hat. Und die Menschen sagen sich, okay, das ist die Wissenschaft. Die wissen es ja. Und sie laufen dem hinterher und auch die Christen tun es, weil sie nicht aufmerksam sind.
Nun, ich bin zufällig selbst ein sehr wissenschaftlich geprägter Mensch und sehr viele meiner Überzeugungen in der Medizin sind von der Wissenschaft geprägt und ich glaube, dass vieles von dem auch wirklich wahr ist. Vieles habe ich gelernt und dann gesehen, ja, im Bauch aufgeschnitten, reingeguckt, stimmt, wir haben das und das gemacht, was man uns gelehrt hat, hat funktioniert, also mache ich mir die Illusion, das ist wohl Wahrheit. Vielleicht nicht überall näher dran. Ja, vielleicht ist es nicht überall korrekt, aber im Allgemeinen können wir schon vieles sehen, wo wir sagen, die Wissenschaft führt uns in gute Erkenntnisse hinein. Aber wir neigen dazu, so stark uns auf die Wissenschaft zu verlassen, dass wir sagen, wenn die Wissenschaft festgestellt hat, dass die Entstehung der Welt durch die Evolution geschehen ist, dann müssen wir mal schauen, ob wir die Bibel, ob wir sie wirklich richtig auslegen. Wenn wir behaupten, es seien 6 Tage. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Und dann forschen wir und sehen, guck mal, die Hebräer, die konnten ja für Tag auch manchmal ein Zeitalter nehmen. Sie haben gesagt, ein Tag, damit kann man bildlich auch eine ganze lange Zeitperiode nehmen. Also vielleicht waren dort gar nicht 6 24-Stunden-Tage gemeint, sondern nur Zeitabschnitte. Und so beginnen wir der Wissenschaft mehr Glauben zu schenken für das, was wahr ist, als das, was in der Bibel eigentlich immer klar war. Auf einmal ist die Wissenschaft das Maß geworden und die Wissenschaft ändert ihre Erkenntnisse jede Generation. Wenn du heute die Wissenschaft zugrunde legst und sagst, das ist Wahrheit, dann hast du für dich selbst das Urteil schon gesprochen, morgen an eine falsche Wahrheit geglaubt zu haben. Macht es Sinn, heute eine Wahrheit zu glauben, von der du weißt, dass man ziemlich bald feststellen wird, dass sie nicht mehr wahr ist? Das kann es nicht sein. Aber wie viel neigen wir dazu, dass wir sagen, da im Internet wurde geschrieben, das und das. Die werden es wohl wissen. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones ist einer der ganz großen Prediger des letzten Jahrhunderts, so ein Nachfolger von Spurgeon. Wenn ich nicht täusche, hat er auch in der Gemeinde, in der Spurgeon gepredigt hat, ebenfalls gepredigt. Im letzten Jahrhundert hat er gelebt, er ist mittlerweile verstorben. Aber er ist sozusagen fast ein Kind unserer Zeit. Er ist Arzt gewesen und wurde dann Pastor, hat Arztberuf abgegeben. Das macht mich ihm ein bisschen sympathisch, diesen Mann. Nun fuhr er eines Tages im Zug, um in einer Stadt zu predigen. Und plötzlich merkt er, während er Buch liest, dass dort sich Menschen zusammensammeln, sind alle ganz aufgeregt, irgendwas ist da passiert. Er geht hin und schaut und sieht, da hat einer einen Krampfanfall. Das ist ganz typisch ein Krampfanfall, so wie er ihn kannte. Und er merkt aber auch sofort, dass die Menschen nicht wirklich wussten, was mit diesem dort passiert ist. Der eine meinte, der hat einen Schlag bekommen, vielleicht einen Schlaganfall. Wir müssen sofort dem Schaffner Bescheid sagen, dass er den Zug anhält, damit er in der nächsten Stadt ins Krankenhaus kam. Auf einmal waren alle dafür und bestimmt ist es ein Schlaganfall, irgend so etwas. Der muss sofort ins Krankenhaus. Das denkt sich Martin Lloyd-Jones, nein, die können wir nicht einfach ins Krankenhaus schicken, das ist nur eine normale Epilepsie, die ist in ein paar Minuten vorbei. Bis der Zug an seinem Ort ist, ist alles fertig und er kann nach Hause gehen. Da muss er nicht in einen Krankenhausaufenthalt. Da wird er unzufrieden sein, wenn man ihn jetzt einfach so ins Krankenhaus steckt. In England ist das Gesundheitssystem anders als in Deutschland. Und dann hat er diesen Menschen gesagt, das hier ist kein Schlaganfall, das ist ein epileptischer Anfall. Bitte rufen Sie nicht den Notarzt und sagen Sie auch nicht dem Schaffner, dass er stehen bleiben soll. Es wird gleich vorbei sein, dann wird er aufwachen, dann wird alles wieder in Ordnung sein und er wird mit uns zusammen den Zug verlassen können. Und er hatte kurz überlegt, soll ich sagen, dass ich Ahnung davon habe oder nicht, aber er entschied sich,
ohne Zeit zu verzögern, zu verhindern, dass hier der Notarzt gerufen wird oder der Zug angehalten wird, um des Patienten willen. Also, um Zeit zu sparen, hat er nicht gesagt, dass er etwas davon verstand. Das Interessante, sagt er, ist, die Menschen, die hörten plötzlich alle auf, sie glaubten ihm, sie ließen von ihrem Vorhaben ab, und es war so, wie der Martin Lloyd-Jones vorhergesagt hatte, der wachte auf und verließ mit ihm zusammen dann in der Stadt den Zug. Das Interessante ist, ein autoritativ gesprochenes Wort hat die Leute dazu bewegt, dem zu glauben, ohne dass sie die Basis der Autorität finden kannten, dass er wusste, wovon er redet. Und das ist interessant. Da kommt jemand daher, redet autoritativ, also mit einer gewissen Autorität, und der Mensch neigt zu glauben. Ohne zu hinterfragen, was ist eigentlich die Basis für deine Autorität, für dein Wissen. Und glaubt nicht, dass ihr vor diesem sicher seid. Ihr tut es auch. Wenn da einer aufsteht und klar sagt, die Erde ist so und so, und er redet mit Begeisterung davon, dann kann er auch einen gestandenen, überzeugten Christ davon ins Wackeln bringen. Und ihr müsst aufpassen. Der Mensch ist so schnell durch eine autoritative Instanz oder Persönlichkeit zu verleiten, und die Wissenschaft ist eine davon. Das Nächste, wo wir oft Wahrheit suchen, und ich würde euch fragen, sucht ihr sie dort auch? Das ist in unserer eigenen Wahrnehmung. Ja, Christian sagte vorhin, ich sehe dich, also bist du wirklich wahr. Victor, machst du uns mal ein paar Bilder an und lass uns einmal die Wahrheit in diesen nächsten Bildern anschauen. Glaubt einmal euren Augen, ist diese Dame alt oder jung? Daniel denkt, sie ist jung, das sagen die anderen.
Stefan?
Könnt ihr alle beide Damen da sehen?
Ja, ich kann beide nicht.
Nicht? Siehst du die Junge oder die Alte?
Ja.
Genau. Das ist eine optische Täuschung. Ja? Es ist beides. Und am Ende kannst du dich auf deine Augen nicht ganz verlassen. Wir machen das nächste an. Oh nee, hier kommen ein paar. Mach das mal schnell vorbei, wir haben jetzt nicht die Zeit, das genauer anzuschauen. Das ist die alte? Nee. Hier ist eher die junge zu sehen, durch farbliche Hervorhebung. Macht nochmal weiter. So, was seht ihr hier?
Ja.
Bewegen die sich? Wer sieht Kreise sich bewegend? Das ist keine Videoanimation, das ist wirklich nur ein Foto. Jetzt könnt ihr mal versuchen, ihr fixiert eine einzige Stelle, ob die sich bewegt. Einen einzigen Farb in einem Kreis. Bewegt sie sich dann? Nein. Aber wenn ihr von Stück zu Stück eure Augen bewegt, dann wirkt es, dass es sich dreht. Durch diese wechselhaften, also weil sich eure Augen bewegen und immer unterschiedliche Stellen anschauen, ist die Netzhaut mit unterschiedlichen Pixeln immer wieder konfrontiert und produziert daraus, das Gehirn sagt sich, okay, das muss ein bewegendes Bild sein. Ich habe einzelne Bilder, das muss sich bewegen. So wie ein Video, das ist ja auch nicht eine bewegende Sache, das sind einfach nur viele Bilder pro Sekunde, sodass es uns wie eine Bewegung erscheint. Das nächste Bild. Bewegt sich das? Das bewegt sich, glaube ich, noch stärker. Ne? Wenn man es hier von der Seite sieht, bewegt es sich nicht. Also zu Hause vor dem Laptop von vorne hat sich das bewegt. Nächstes. Sind die Linien parallel? Sie sind parallel, aber wer sieht sie parallel? Also die Wahrnehmung ist, dass sie nicht parallel sind, sondern gebogen sind. Das nächste Bild ist genau das gleiche. Ja, diese zwei Linien in der Mitte, die sehen nicht parallel aus, aber sie sind parallel. Gut, wir können das jetzt ausmachen.
Was ich damit zeigen möchte, ist Folgendes. Ihr könnt auch euren Augen nicht vertrauen.
Es gibt Menschen, die zu wenig zum Beispiel Natrium im Gehirn haben, nicht im Gehirn, sondern im Blut haben, Dialysepatienten, die können mit ihren Elektrolyten so stark entgleisen, dass sie beginnen, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Du kommst ins Patientenzimmer plötzlich und sagst, hier ist alles voll Wasser. Und ich gehe da durch, es ist alles trocken, ich sehe doch, dass es trocken ist. Aber er weigert sich, aus dem Bett zu steigen, um mit mir mitzukommen, weil das ganze Zimmer voller Wasser ist. Das kann auch Christen passieren. Es ist nicht nur Sünde, Wasser zu sehen. Ja? Manchmal gibt es verschiedene, ich weiß nicht, wie ich das am besten nennen soll, aber wir nennen das Schizophrenie. In der Medizin, das sehen oder hören Menschen Dinge, die in Wirklichkeit nicht da sind, aber sie haben gelernt in ihrem Leben, was ich höre und sehe, ist wahr. Und sie glauben dem immer noch. Sie sehen jetzt Dinge, die nicht da sind. Sie hören Dinge, die nicht da sind. Und sie glauben dem, weil sie glauben, dass sie ihren Augen und ihren Ohren vertrauen können. Du kannst dich auf nichts verlassen, dass es wirklich Wahrheit wäre.
Wo suchst du die Wahrheit? Was ist mit den Gefühlen? Können Gefühle lügen?
Ja.
Sie tun es übrigens sogar sehr, sehr oft. Wenn du dich gut fühlst, bedeutet nicht, dass alles gut ist.
Und wenn du dich schlecht fühlst, heißt es auch nicht, dass alles schlecht war. Wie oft habt ihr schon eine Klassenarbeit geschrieben und gesagt, oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wahrscheinlich ist es nur eine 4, wenn überhaupt, oder am Ende war es eine 2. Schon mal jemandem passiert? Schade, dass das nicht die Regel war, aber es ist schon mal passiert. Umgekehrt auch, ein schlechtes Gefühl, ein gutes Gefühl, ich dachte, ich konnte alles beantworten. Ich ging auch mal mit einem richtig guten Gefühl ins erste Anatomietestat. Ich hatte schon vor dem Studium begonnen zu lernen, weil ich wusste, dass Medizin ein hartes Studium ist. Ich kam hin und alle Vorlesungen, die der Professor in den ersten Vorlesungswochen hatte, weiß ich, kenne ich. Also entsprechend ging ich mit einem guten Gefühl in diesen Test, mündlich, und dann stellte er mir Fragen zu Dingen, die ich noch nie gehört hatte, von denen ich nicht wusste, dass wir das hätten wissen sollen. Das war so mit knapper Not, bin ich nochmal davon gekommen. Seit diesem Erlebnis ging ich nie mit einem guten Gefühl in ein Testat, obwohl ich weiß nicht, ob alle oder vielleicht mit einer Ausnahme, die eigentlich bestanden habe, aber ich wusste niemals, was ich nicht weiß. Und es gab in der Medizin immer viele Dinge, wo du sagst, ich habe viel gelernt, aber es gibt noch so viel, ich weiß gar nicht, was man zu diesem Thema überhaupt wissen könnte. Ich weiß gar nicht, was der dazu fragen kann. Das war ja nicht vorgegeben. Das musst du wissen, wie in der Schule, sondern dieses Thema. Die Anatomie im Gehirn. Da gibt es so viel.
Es gibt kein Buch, das alles sagt. Und das dickste Buch auswendig zu lernen, war ein bisschen schwierig. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck schon mal. Ein Mann steht vor dem Kleiderschrank und sucht nach etwas zum Anziehen. Die Frau steht vor dem Kleiderschrank und sucht nach einem Gefühl. Sie möchte sich in dem Kleidungsstück wohlfühlen, das sie anzieht. Wenn die Werbung uns etwas verkaufen will, dann spricht sie in erster Linie die Gefühle an. Da ist eine Werbung von einem Auto und du erkennst keinen Fakt von diesem Auto, außer vielleicht, dass es einen Autopilot hat oder irgend so etwas, so eine Besonderheit. Sonst gibt es keine Fakten zu diesem Auto, keine Information, aber ein wunderbar tolles Fahrgefühl mit einem grandiosen Filmchen dazu. Sie wollen in dir Gefühle erregen, die dich zum Kauf bringen. Sie verkaufen dir ein Gefühl, das du am Ende aber nicht bekommst. Es gäbe noch so vieles andere zu sagen. Unsere Gefühle Wir dürfen uns wirklich niemals auf unsere Gefühle verlassen, denn die Gefühle neigen dazu, die Umstände so zu interpretieren, und wir Menschen sind interpretierende Wesen, wir interpretieren immer. Und die Gefühle neigen immer, die Umstände so zu interpretieren, dass das Gefühl, das du gerade hast, verstärkt wird. Nehmen wir ein folgendes Beispiel. Ein Vater kommt von der Arbeit nach Hause, vieles ist gelungen, er freut sich auf seine Familie, auf seine Kinder, er möchte mit ihnen etwas unternehmen. Auf jeden Fall kommt er sehr freudig nach Hause, da begegnet ihm seine Tochter an der Tür und sagt, Papa, warum quaken die Frösche nachts? Oh, denkt er, gut, das Kind ist neugierig, ich nehme die Gelegenheit wahr und erkläre ihm, dass die Frösche nachts quaken, weil sie nachts nach Weibchen suchen. Stellt euch einen Arbeitstag vor, wo er total frustriert ist, nichts geklappt hat, voller Stress und Ärger kommt er nach Hause und jetzt fragt seine Tochter ihn genau die gleiche Frage, Papa, warum quaken die Frösche nachts? Und er ist geneigt, die gleiche Frage, also objektiv, die genau die gleiche Situation so zu interpretieren, dass es seinen Ärger weiter stärkt. Jetzt ist noch der Nächste, der etwas von mir wissen will. Wie willst du dich in diesem Dilemma, wo deine Gefühle von jedem Wind hin und her geweht werden und mal so interpretieren, wie willst du dich da irgendwie in eine Wahrheit hineinbringen lassen? Das geht nicht. Und wenn du bedenkst, dass deine Gefühle sich verstärken und dazu neigen, kann es sein, dass du unter ganz bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn du sehr deprimiert bist und eine Negativempfindung hast, dass sie so stark ist, dass du als Christ denkst, das muss vom Heiligen Geist sein. Und umgekehrt genauso. Du bist so freudiger Erwartung über eine gewisse Sache, dass du sagst, wow, das scheint wirklich gut zu klappen. Und dann betest du darum und da passiert noch irgendetwas, was dieses gute Gefühl nochmal stärkt. Und dann ist es so stark, dass du sagst, das ist vom Heiligen Geist. Gott führt mich dahin. Denn sonst wäre das nicht so ein intensives Gefühl. Kannst du dich auf deine Gefühle verlassen? Solltest du nicht. Aber suchen wir dort nach Wahrheit? Wie oft habt ihr schon entschieden, weil ihr ein starkes Empfinden hattet, das müsste so sein, also habe ich mich dafür entschieden? Wie oft hat ein solches Gefühl bei euch schon Überzeugungen ausgelöst? Das ist von Gott. Diese Liebe, die ist von Gott. Sonst hätte ich nicht so eine starke Liebe. Vergiss es. Eine solche starke Gefühlsliebe zu dem anderen Geschlecht kommt nicht von Gott. Die Liebe, von der Gott spricht, ist eine andere Art von Liebe. Eine ganz andere. Aber wir neigen dazu. Ganz besonders sind es diejenigen, die, wenn es in eine positive oder in eine negative Richtung geht. Heilsgewissheit. Heilsungewissheit ist sehr oft das Ergebnis einer solchen Ich glaube meinen Gefühlen. Nicht, weil ich weiß mit meinem Kopf, dass die Gefühle die Wahrheit sind. Ich weiß mit meinem Kopf, dass die Gefühle nicht die Basis der Wahrheit sind. Aber es fühlt sich wahr an. Wahrscheinlich wird es so sein. Und in deinem Herzen glaubst du ihnen. Das ist tragisch. Das ist sehr tragisch. Weil du verleitet wirst. Die eine Richtung der anderen, die andere Richtung verleitet. So, wenn wir jetzt sagen, wir sollen den Gürtel der Wahrheit anziehen und die Wahrheit ist in der Bibel zu finden, wie ziehen wir ihn an? Wie bringen wir unseren Verstand dazu, die Wahrheit zu glauben und anhand der biblischen Wahrheit wirklich zu messen? Wie bringen wir unsere Gefühle dahin, anstatt wie bringen wir unser Herz dahin, nicht nach unseren Gefühlen, sondern nach der Bibel zu entscheiden? Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben. Ich bitte euch, dass ihr sie euch aufschreibt und dass ihr als Hausaufgabe für die Hauskreise euch diese Bibelstellen sehr genau anschaut und in den Hauskreisen miteinander besprecht. Philipper 4, Vers 8. Woran sollen wir denken? Im Übrigen, Brüder, das, was wahrhaftig ist, daran denkt. Wenn du über einen Menschen denkst, an einen Menschen denkst, wenn du an Situationen denkst, wie viel denkst du dann emotional, weil dich da etwas gestört hat und lässt nicht die Wahrheit in dieser Situation zum Tragen kommen? Wenn in den Nachrichten etwas hochgeputscht wird, wie stark lässt du dich mitreißen von diesen Gefühlen, anstatt zu sagen, was ist eigentlich wahr? Wie viel hat der Reporter interpretiert? Egal, ob es Mainstream ist, WDR und ARD und ZDF, oder ob es irgendwelche privaten Sender sind, die du bei Telegram und bei YouTube und sonst irgendwo geschaut hast. Völlig egal. Du kannst diesem Reporter nicht so viel vertrauen, dass du sagen könntest, er hat immer recht. Auch er hat wahrgenommen. Auch er hat Dinge gesehen oder etwas gehört und hat daraus sich ein Bild kreiert. Auch er hat Fakten interpretiert. Vielleicht, sicherlich, der eine ist ehrlicher und besser und der andere ist weniger ehrlich und verfolgt nur habsüchtige Ziele. Aber am Ende sind beide nicht das Maß für die Wahrheit. Aber wir beginnen manchmal für Dinge zu kämpfen, weil wir emotional mitgerissen sind, anstatt dass wir an das denken, was wirklich wahr ist. Und sagen, wenn ich nicht wirklich weiß, was wahr ist, lasse ich das. In 2. Korinther 10, Vers, habe jetzt vergessen, 13, 14, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, da wird 2. Korinther 10, 5, Gehorsam und Gedanken. Und da sagt Paulus, wir sollen die Vernunftschlüsse zerstören mit dem Wort Gottes und selbst die Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wenn du einen Gedanken hast, nimm ihn sofort gefangen und sag, ich prüfe, ob dieses Denken überhaupt mit der Bibel wirklich übereinstimmt oder ob es nur mit meinem Eindruck übereinstimmt, ist wahrscheinlich biblisch. Sogar in den Gedanken beginnst du, sie gefangen zu nehmen. Das ist auf der Ebene des Denkens. Was ist mit der Ebene des Glaubens? Ich hatte gesagt, am Ende ist alle Sache, die wir wissen, eine Frage des Glaubens, wem du glaubst. Oder eine Frage der Autorität, wer ist deine Autorität? In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, und das ist ein deprimierender Umstand, wo Paulus sehr viele Nöte beschreibt, in denen er ist und doch immer wieder sagt, aber wir schauen auf den Christus. Aber wir haben dieses und jenes in Christus. Und das eine Mal sagt er, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, das ist die ultimative Wahrheit, zeitlose Wahrheit. Wir wandeln im Glauben. Wir wandeln nicht im Schauen. Wir wandeln auch nicht im Fühlen. Wenn du eine Sache fühlst und sagst, ich habe heute gar keine Kraft mehr, aus dem Bett zu gehen. Ich habe auch keine Kraft mehr, ein Zeugnis zu geben. Du fühlst die Kraft nicht. Ja, wir hatten gesagt, dass du Gottes Kraft fühlst. Was stellt ihr euch eigentlich vor, wenn ihr in der Kraft Gottes etwas tun sollt? Schaut mal, jemand, der sich bekehrt hat, der diese erste Liebe zu Christus hat, er neigt dazu, in diesen besonderen Gefühlen, die er hier für Christus hat, in seiner ersten Liebe, zu sagen, ich fühle so viel Kraft, ich könnte über Mauern springen. Das ist ab und an störend, ja. Er sagt, ich könnte über Mauern springen. Ups. Aber dieses Gefühl, das er hatte, war nicht das Gefühl, das ihm die Kraft gab, über Mauern zu springen. Du fühlst dich kraftvoll, du sagst, oh, dort ist ein Mensch, ich könnte ihm von Christus erzählen. Da ist eine Gelegenheit. Du packst die Gelegenheit beim Schopf, du gibst ihm mit so viel Elan Zeugnis von Jesus Christus, du redest davon frei und denkst, das müsste Eindruck gemacht haben. Ich hatte die Kraft, ihm wirklich etwas zu erzählen. Der ist tot, geistlich tot. Der versteht dein geistliches Gerede gar nicht. Egal, was du für Kraft fühlst, das Ganze ist sinnlos. Gottes Kraft ist in der Lage, ihn aufzuwecken, geistlich, aus den Toten lebendig zu machen. Die Kraft, die Gott dir gibt, in der du leben kannst, fühlt sich nicht stark an. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, wird Gottes Kraft, ohne dass ich es fühle, kraftvoll wirken, damit der andere lebendig wird aus den geistig Toten. Da kannst du noch so jämmerlich kläglich dein Zeugnis vorbringen. Wenn Gottes Kraft am Wirken ist, ist es mehr wert, als wenn du in gefühlter, kraftvoller Stärke mit guten Gefühlen ein Zeugnis gibst und derjenige geistlich tot bleibt und nicht wirklich versteht, was, wovon du redest. Wenn ihr den Gürtel der Wahrheit umbindet, nehmt eure Gedanken gefangen und prüft sie anhand der biblischen Lehre, ob das wirklich wahr ist. Wenn ihr merkt, dass eure Gefühle beginnen zu leiten und sie euch nicht nur begleiten, dann sage dir, ich wandle im Glauben, nicht im Fühlen. Ich fühle nicht, dass ich gerettet bin, aber ich glaube, dass Christus für mich gestorben ist. Und wenn es hier heißt, dass derjenige, der glaubt, auch wirklich gerettet ist, dann ist es so. Dann brauchst du es nicht mehr in Frage stellen, dann darfst du es nicht mehr in Frage stellen. Dann glaubst du es, weil es dort steht und nicht, weil du es fühlst. Du wandelst im Glauben, nicht im Fühlen. Und der letzte Schritt, den wir tun sollten und können, lesen wir in Epheser Kapitel 4. Nicht der letzte, aber einer, der letzte, den ich heute erwähnen möchte. Und in Epheser 4 sagt Paulus, ihr sollt euch als Gläubige aneinander eure Gaben benutzen, damit ihr fest werdet und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werdet. Lehrt einander, ermutigt einander, erinnert einander an die Wahrheit. Benutzt die Gaben, die Gott euch gegeben hat, um das aneinander zu tun. Was willst du eigentlich? Wem glaubst du wirklich? Und wo suchst du Wahrheit? Zieh den Gürtel der Wahrheit an und tu es ernsthaft. Amen. Lasst uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser Gott und Vater im Himmel, du bist die Wahrheit. Jesus, ich glaube fest, dass du die Wahrheit bist. Dein Wort ist Wahrheit. Und deine Wahrheit macht uns frei. Ich bin dir dankbar, dass wir dein Wort haben. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns hilfst, nicht auf seine Gefühle zu bauen und in seinen Gefühlen nach Wahrheit zu suchen, auch nicht unbemerkt, sondern immer wieder sich sagen, ich lebe nicht aus den Gefühlen, sondern ich lebe im Glauben. Hilf, dass jeder in seinem Denken, in seinen Vernunftschlüssen sie unter den Gehorsam von dir zieht, um an das zu denken, was wahr ist. An dein Wort. Und hilf uns auch jetzt gleich beim Kaffee und Kuchen, einander damit zu dienen, dass wir an die Wahrheit erinnern. Amen.